In meinem Podcast Kino oder Couch treffe ich jede Woche prominente Menschen aus den unterschiedlichsten Bereichen. Egal, ob aus dem Sport, Musik, Kino, Serien oder Entertainment-Business. Und gemeinsam sprechen wir über spannende Filme, Serien und das Leben. Und es wird die alles entscheidende Frage gestellt, Kino oder Couch? Mir zugeschaltet ist heute eine Frau, die kann ganz hoch hinaus, vor allem auf der Tatanbahn, aber auch im restlichen Leben. Sie springt vom Hürdenlauf zum Tanz und zur Moderation. Sie hat jamaikanische Wurzeln, ist in Großbritannien geboren und lebt seit 30 Jahren in Deutschland. Sie schreibt Bücher, hat eine eigene Agentur für Tänzer und coacht Heidis Mädchen, wie man so schön sagt. Und sie träumt von einer Welt, in der alle Waffen verbrannt werden. Und sie hat mit, ganz im Ernst, die coolste Lache, die ich jemals gehört habe. Die ist ansteckend. Herzlich willkommen, Nikita Thompson. Tachchen.
Hallo, Tachchen.
Komm, du startest mit so einem kleinen Giggel. Nee,
ich will nicht,
Jetzt nein, ich mag das gerne, weil du, wenn ich dich sehe, du hast so eine Power und so eine Ausstrahlung und in der Sekunde habe ich immer gute Laune. Also im Prinzip.
Warte mal kurz, ist die anstrengend für dich oder hast du wirklich gute Laune? Sag mal ehrlich.
Ich habe wirklich gute Laune. Ich habe richtig gute Laune, wenn ich dich sehe. Deswegen wünsche ich mir, es gibt doch so Menschen, die haben so eine Stimme und da sagt man immer, kannst du mir den Anrufbeantworter besprechen? Ich möchte gerne, dass du mir ein Video schickst, nur, dass du lachst, dass ich im November, Dezember, Januar, also das ganze Jahr immer mir das
kriegst
angucken
du nicht,
kann.
Es wäre peinlich, auch warum? Wenn ich nicht rot werden kann. Nee, mit einer Lache.
Das wäre so geil.
Ja, unmöglich.
So, oh, nee. Ey, hast du schlechte Laune? Dann gehe ich so einfach durch Hamburg Straße. Ah, sie haben schlechte Laune, ihnen geht's nicht gut. Ich zeige ihnen mal was, gucken sie mal hier. Okay, also das heißt, ich bekomme von dir zu Weihnachten kein Video geschickt. Schade, Nikita, aber es macht ja nichts.
Also du kriegst ein Bild mit oder liebe Grüße an die Familie,
okay. Ne,
damit man auch mal einfach mal Hallo sagt, weil die supporten dich ja in dem, was du tust und
das
deswegen
stimmt.
Kennen wir dich alle. Gerne, aber meine Lache, das ist nun.
Nee, die muss man in echt sehen. Liebe genau. Nikita, gibt es einen Film, den du ganz besonders schätzt, sozusagen, den du fast als den Film deines Lebens bezeichnen würdest?
Also als Film meines Lebens gibt es, glaube ich, gar nichts. Aber was ich wichtig fand, war The Roots. Der hat mich zwar schockiert, weil meine Mama mir einfach so die Historie erklären wollte, da ich ja in England geboren bin, dann nach Deutschland gekommen bin, habe ich jetzt nicht so genau gewusst, was sind meine Wurzeln, weil viele Leute haben gesagt, du kommst ja aus Afrika und ich war aber nie in Afrika. Deswegen wusste ich einfach nicht so richtig, was damit gemeint ist, außer dass ich gesehen habe, okay, die anderen sind vielleicht weiß und ich bin dunkel und wahrscheinlich meinen die das, weil in Afrika sind die alle so wie ich. Und dann habe ich The Roots mit 12 Jahren geschaut.
Also die Serie meinst du oder den Film?
Ja, das ist eine Serie. Es gibt es ja auch als Film. Also es wurde auch als Film verkürzt. Aber tatsächlich ist die Serie noch wichtiger, weil sie natürlich länger geht und man Zeit hat einzutauchen. Und da geht's halt um Sklaverei. Also als wenn man sagt Jamaika und alle schreiben Juhu, Bob Marley, ist es total schön und man freut sich. Aber es geht halt auch um viel, viel mehr, weil man ist ja nicht irgendwie dahin geschwommen, sondern man wurde entführt. Nämlich jetzt weiß ich ja meine DNA, ich komme wohl aus Nigeria und dann wurde man halt von Nigeria verschleppt nach Jamaika und das ist ja Amerika und also das Land ist amerikanisch und das waren die Engländer und das alles habe ich dann so gelernt, Step by Step und zu verstehen, wie ich mich auch manchmal ein bisschen so wehren kann, wenn jemand sagt, geh zurück in dein Land, habe ich dann irgendwann gesagt, das ist kein Land, das ist ein Kontinent und das war ganz wichtig für mich, weil Wissen es macht.
Das ist absolut richtig, aber das musste ich ja, also echt, also man muss ja erstmal sagen, da sind ja schon ein paar großartige Schauspieler bei Louis Gossett Jr., Lloyd Bridges und sowas.
Ja,
aber das,
die kannte ich ja gar nicht.
Aber wie war das denn für dich? Also deine Mutter hat gesagt, so, du setz dich jetzt mal hin und guckst dir das einfach mal an, um Verständnis dafür zu haben. Was und wer und woher im Prinzip?
Weil ich viel geweint habe und mich so ungeliebt gefühlt habe und irgendwie nicht wusste, ja okay, wenn ich eine Barbie kaufe, dann ist die halt weiß und wenn man sich selber nicht sieht als Mensch und als Kind, du brauchst halt Vorbilder. Also du brauchst aber nicht nur Vorbilder, sondern du musst dich selber auch mal sehen in Bewegung. Also einen anderen Menschen sehen, der so ausschaut wie du. Und wenn das nicht da ist, dann ist es wichtig, dass deine Eltern, und wenn sie selber was zeichnen und die Hautfarbe deine Hautfarbe hat, lange gab es ja so Stifte, Hautfarben war eher so, wie du ausschaust. Mhm. So ein bisschen beige, ne? Und rosé. Und es ist wichtig, dass du projizieren kannst, dass es dich auch gibt und dass du schön bist oder ein guter Mensch. Und das hat meine Mutter mir einfach erstmal beigebracht, zu meine Historie zu kennen, was es heißt, jamaikanische Wurzeln zu haben. Dass das nämlich nicht nur Happy Hippo ist, gute Musik, sondern halt auch eine Geschichte da ist und dass es nicht freiwillig auf freiwilliger Basis passiert.
Eine düstere Geschichte, ne?
Eine düstere Geschichte, das mit 12 Jahren war schon echt krass. Aber es ist wichtig. Es ist wichtig zu wissen, denn wir kriegen es ja nicht in der Schule gelehrt, in England auch nicht. Vielleicht ein paar Stückchen und ein paar Fetzen, dasselbe in Deutschland. Und deswegen plädiere ich ja auch heute dafür und mache mich sehr stark, dass wir in der Politik mehr lernen.
Heißt in der, auch in der Politik mehr der lernen? Inwiefern? Also dass wir alle eine persönliche Geschichte haben im Prinzip und dass die auch erzählt werden
soll. Genau. Ja. Dass wir halt Vorfahren haben, die vielleicht nicht nur gute Sachen gemacht haben und dass wir wissen, woher Güter kommen. Heißt, warum sind wir reich? Wieso geht's uns in Europa so gut? Das hat alles eine Historie. Und das ist wichtig zu wissen, weil dann kann man erst ein Gefühl und Respekt aufbauen. So, dass wir auch die jüdische Geschichte kennen, was hier in Deutschland passiert ist. Aber die Romas oder die Sintis, die nehmen wir nicht wahr. Homophobie ist ja ein Riesenthema. Sexualität ist ein Riesenthema. Schwarz sein ist auch ein Riesenthema, weil es wird ja auch sexualisiert. Woher kommt das? Das muss man wissen. Oder man sollte es vielleicht mal gelernt haben. Oder
also war das der Triggerpoint, würdest du sagen, mit 12 Jahren, als du das gesehen hast, dass du für dich viel klarer wusstest, wer bin ich, Nummer eins, und dass du für dich auch viel klarer, wenn du gesagt hast, du hast vorher viel geweint, weil du das Gefühl dazu gehörst, nicht richtig dazu, konnte das denn sozusagen damit brechen? Oder war das danach... Nee, noch
das
schwieriger,
nicht,
weil
es
nicht verstanden
es macht hast. Sinn, warum jetzt jemand zu mir sagt, du scheiß Neger, muss ich jetzt einfach mal so sagen. Und wenn man das als Kind hört, dann ist man einfach nur gebrochen und versteht nicht, warum, woher kommt der Hass. Und wenn viele Menschen diesen Film nicht gesehen haben und nicht verstehen, was es bedeutet, wenn man etwas aus anderen Ländern klaut oder einen Löwen klaut und dann werden Zoos hergestellt in Europa, dann kann man das nicht nachempfinden. So war es ja auch mit Menschen. Oder mit Kunst. Und wenn man das mal gesehen hat und versteht, hey, so ist das gewesen, der weiß es nicht besser und es ist nicht richtig, was er macht, dann hast du ein Gefühl davon, dich auch wehren zu dürfen.
Hat sich denn, das würde mich mal interessieren, was verändert mit deinem Bekanntheitsgrad? Also sind die Leute manchmal noch bösartiger in diesen Ressentiments, in der Art und Weise, wie sie mit dir umgehen, oder respektvoller?
Es ist mal so und mal so. Ich habe mir mein Privileg erarbeitet. Dementsprechend werde ich auch sehr respektiert und bekomme sehr, sehr viel Liebe. Und dann ist es genauso auf der anderen Seite, dass ich sehr, sehr viel Hass erfahre. Und es ist einfach so wirklich, deswegen habe ich mein Buch auch wirklich schwarz auf weiß genannt, weil es so extrem ist. Es gibt manchmal gar keine Grauzone, was so schade ist.
Ja, das ist voll Katastrophe. Aber ich habe auch das Gefühl, dass die Zeiten einfach immer extremer werden. Also ich glaube, diese Spaltung in der Gesellschaft, von der man spricht, schlägt sich an ganz vielen Dingen nieder. Nicht nur arm und reich, sondern auch in der Radikalität, in der Aggressivität. Das ist total spannend. Eben auf dem Weg hier zum Tonstudio kam ein Mann aus einem Laden raus und kam zu mir und meinte, ja, Herr Gietchen, hier wird das irgendwie alles anders, weil vor 2 Wochen gab es hier so ein kleines Scharmützel vor dem Tonstudio, weil so ein aggressiver Autofahrer alle zusammen gehupt hat. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er das mal sein lassen soll. Und dann wollte er mich direkt niederstrecken, was ich völlig absurd fand.
Gleich so, ne?
Ja, genau. Mhm. Und dann erzählt er nur, dass das jetzt jede Woche da passiert. Ne? Also er sagt, jede Woche geht irgendjemandem die Zündschnur durch. Und wir sprechen davon, dass wir in der Hamburger City sind. Also wir sind jetzt nicht irgendwo, wo sowas vielleicht anders an der Tagesordnung liegt. Aber ich find's erschreckend und beängstigend, dass sich das in die Richtung verändert. Und das macht mich sehr traurig, aber macht mich auch sehr stutzig.
Ja, mich auch.
Ob der Zukunft, ne?
Ja, und das ist oftmals, sage ich so, dass es wichtig ist, den Menschen zuzuhören, die beide Seiten der Medaille kennen. Weil die Aggressivität kenne ich immer. Also für mich ist das nichts Neues. Aber für Menschen, die aussehen wie du, ist es was Neues, weil halt jetzt auch wirklich Corona ein Thema ist. Und weil Menschen Ängste bekommen. Das heißt, die Mehrheitsgesellschaft bekommt Angst. die ich ja schon immer irgendwie mit mir mitschleppe. Also Dinge, wo ich weiß, oh, ich gehe durch die Straßen und man wird einfach aus dem Nichts angespuckt, kenne ich. Mhm. Und ich weiß dann auch sofort, das einzuordnen. Ich weiß genau, oh, da ist jemand, der hat was gegen Schwarze. Also das weiß ich einfach, ne? Das kommt sofort. Also ich verstehe sofort, was es ist. Es war kein Zufall, sondern ich weiß genau, was es ist und muss mich dann schützen. Weglaufen oder nach Hilfe rufen oder was auch immer.
Passiert und damit das noch bin häufig?
Ich ja aufgewachsen. Also das letzte Mal jetzt letztes Jahr, dieses Jahr ist nichts passiert. Also nicht so körperlich und so, dass Leute was Blödes sagen, das regelmäßig. Aber jetzt so wirklich körperlich war es letztes Jahr. Und da habe ich bin dann auch umgezogen, weil ich bin umgezogen in eine wirklich so eine Gegend, wo man sagt, oh, jetzt hast du aber geschafft, haben viele Leute zu mir gesagt. Dann war ich mal so, okay, wow, hey, was das so ausmacht. Und da wurde ich nicht so gern gesehen.
In der neuen Gegend?
In der neuen Gegend, wo ich letztes Jahr war. Ich bin dann sofort wieder umgezogen nach einem Jahr. Mhm. Musste ich, ja.
Wie, also du bist in eine Gegend gezogen, von der Leute sagen, jetzt hast du es geschafft, aber in der du nicht akzeptiert wurdest?
Nee.
Und das hat sich geäußert durch physische...
physische, also Anspucken oder eine Dame, ich kam aus dem Supermarkt in der Nacht und ich habe mich mal ein bisschen überschätzt. Das ist ja manchmal so, wenn man Hunger hat und geht einkaufen, ne, dann holt man doch mehr, als man braucht. Und ich habe ums Eck gewohnt, das heißt, ich bin zu Fuß gegangen und hatte dann 4 Tüten in der Hand und wusste überhaupt nicht, wohin mit mir. Ich so, Gott, das schaffst du. Und dann bin ich nach Hause gestratzt und dann sah ich eine Dame mit einem Hündchen, also der war echt niedlich, ganz klein. Und dann dachte ich so, oh, ich muss ausweichen. Und manchmal passiert das doch, dass man in die gleiche Seite so ausweicht,
ja, genau.
So rechts, links, rechts. Ja. Und dann musste ich schon lachen, weil es so, wir waren wie in so einer Choreo, ne? Das war so, oh mein Gott, genau. So, Herr, Hilfe. Ich dachte, die lacht so mit mir, weil ich fand es wirklich, es war witzig. Wir haben gar nicht mehr aufgehört, rechts, links zu gehen. Und dann ist sie stehen geblieben und hat gesagt, die Straße gehört Ihnen nicht.
Ja.
Dann war ich natürlich total verwirrt, weil ich war ganz woanders im Kopf. Passiert ja oft, man weiß ja nie, was passiert. Ne?
Wie, und die Straße gehört Ihnen nicht, war im Prinzip gemeint in deine Richtung. Aber das
ja, genau. Und dann ist sie stehen geblieben und hat gesagt, gehen Sie mal nach links. Und dann habe ich gesagt, Und dann merkt man erstmal, weil es dauert auch ein paar Hundertstel manchmal. Da habe ich gesagt, habe ich die Tüten runtergemacht, ganz ruhig, weil ich kenne das ja. Und ich war super drauf und habe gesagt, naja, ich kenne das ganze Spiel schon. Habe ich gesagt, jetzt sitze ich am längeren Hebel. Dann hat die Frau gesagt, was? Die hat sich so erschrocken, dass ich so ganz entspannt war. Und dann meinte sie, was meinen Sie damit, Sie sitzen am längeren Hebel? Dann habe ich gesagt, ich habe hier Essen in den Tüten. Ich kann hier noch bis Mitternacht stehen. Und dann hat die gesagt, ja, so Leute wie Sie, ne? Sie denken wirklich, Ihnen gehört die Straße. Sie haben mit der Straße ja nichts zu tun. Und dann ging das so weiter. Und dann war ich aber so resistent und habe mich ein bisschen lustig gemacht, weil ich gesagt habe, naja, aber gehört Ihnen die Straße? Wie heißen Sie denn mit Nachnamen? Ich weiß ja, wie die Straße heißt. Ist das Ihre Straße? Also von Ihren Leuten? Wer hat die gebaut? Und so war ich ganz neugierig und ganz nett und konnte das nicht glauben.
Dass du nicht aggressiv gegen sie angegangen bist. Ja, ich glaube, das Thema Aggressivität und Angst in der Dimension, in der du die erfahren hast bisher und hoffentlich aber nicht mehr in Zukunft erfahren wirst, kenne ich es nicht. Ne? Aber ich kenne natürlich schon Aggressivität, Unfreundlichkeit. Das ist ja leider Gottes auch als Kind in Deutschland, ich möchte jetzt nicht wieder da irgendwie zu negativ wirken, aber als Kind hast du es ja auch hier schwer, weil Kinder ja eigentlich immer eher als Störfaktor angesehen werden. Das ist leider Gottes ein großes Problem, ne?
Ja, und das ist wirklich, muss man einfach sagen, es ist traurig. Denn wir waren alles Kinder und ohne Kinder haben wir keine Zukunft. Das müssen wir mal einfach verstehen.
Ja, das wäre schön, wenn das jemand mal verstehen würde. Auch wenn das die Politik mal verstehen würde.
Aber dann müssen wir ein bisschen lauter werden, tatsächlich. Wir können nicht immer denken, dass das alles von alleine funktioniert. Denn das ist ja wirklich die Hoffnung. Also für mich sind Kinder die Hoffnung. Und ich bin ja auch jetzt in so einem Kiez, wo ganz viele Kinder sind. Und I love it. Und ich habe keine Kinder. Aber ich finde es ganz, ganz toll, weil die mich immer so ablenken und mir noch so zeigen, wie schön das Leben sein kann. Die sind ja wirklich einfach anders als wir. Und das erinnert mich auch an mein Kindsein, weil ich hatte schon eine schöne Kindheit. Und da habe ich dann so angeboten irgendwann, weil die mich ja alle anhalten, die Kinder auch oft, ne? Und sagen, bist du nicht? Und dann sage ich, ja, bist du nicht bei Spotlight? Und das ist so eine Serie. So, ja, Kinderserie. Und dann sage ich, ja, ich will tanzen. Und durch Corona war es so schlimm für die Kids, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ihr könnt zu dritt zu mir in den Tanzraum kommen. Und dann mache ich einfach so, also umsonst, und zwar ein Treffen, das heißt dann Kids, und da kriegen die Unterricht. Und das mache ich dann halt, wenn ich dann da bin, einmal die Woche, und die lieben es.
Die ja, logisch, weil die sich dadurch ausdrücken können. Die sind ja auch da viel freier im Kopf. Wir Erwachsenen denken so ja immer zu viel nach. Nein, das ist ja das Geile, ne? Also
es ist so toll.
In meiner Welt kann ich auch richtig gut tanzen. Und dann, ich habe immer großen Spaß in den Ecken, ja, in dieser Bars. Und nein, ja, darum geht's doch. Also insofern, ja. Ich fühle mich da immer noch wie ein Kind. Sag mal, Nikita, bevor wir nochmal über deine Kindheit und viele andere tolle Sachen in deinem Leben sprechen.
Entschuldige.
Nein, ist alles gut. Würde ich jetzt mal, weil ich hatte dich ja nach deinem Lieblingsfilm gefragt, du hast jetzt eher Roots genannt als Serie. Ja,
es war nicht mein Lieblingsfilm, aber es war
ein prägender Film, was ja ganz wichtig ist.
Prägender Film. Ja. Und der Lieblingsfilm, der fällt mir sofort ein, der war Stomp the Yard.
Oh, Stomp the Yard, ey, Dancing.
Oh mein Gott.
Okay, erzähl, why Stomp the Yard? Ich habe den Soundtrack mir ehrlich gesagt mal runtergeladen.
Hi, Break Together. Das war sowas von ein Highlight. Da dachte ich so, was, die sind ja alle schwarz? Was ist denn hier los? Hä? Und dann auch meine Freunde, meine weißen Freunde, alle fanden es geil. Wir sind da alle so hin und es war so gehighlightet, auch in Deutschland. Und weil ich halt hier lebe, ne? Ich bin ja nicht aus Amerika. Und dann gehen wir da so hin und dann hatten die so, also die haben uns so gezeigt, wie das ist, wenn man in Amerika mit einem predominant, also extrem schwarze Schule hingeht, ne?
Ja.
Vieles ist ja aufgeteilt. So, und Alpha, Beta, Gamma, Zugehörigkeit, manche sind ja gar nicht in so einem Ding drin, aber da haben die so gezeigt, was Cheerleading, tatsächlich hat es was mit Cheerleading zu tun, wie die so sich so bewegen. Und das war ganz anders als die anderen Filme, die ich so kannte mit Cheerleader. Und ich war so, oh mein Gott, was ist das? Ich habe es noch nie gesehen in meinem Leben. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich komme von einer deutschen Schule und komme aus England. Das ist ganz anders. Da haben wir auch zwar, in England haben wir ja auch School Uniforms. Also ich hatte immer das Gleiche an, mehr oder weniger. Ein Kleidchen, ein Söckchen, auch wenn es Winter war. Ich hatte keine Hose, also Mädels haben meistens keine Hose getragen. Das kam irgendwann später, dass es erlaubt war.
Aber ein Rock, muss man dazu sagen, ne?
Ein Rock, ja. Wir
okay, weil das klang jetzt so, wir Mädchen haben keine Hose getragen.
Nein, sorry. Wir hatten ein Röckchen an und mein School-Uniform fand ich richtig cool, weil wir hatten so Wappen von der Schule an. Und das ist so ein Zugehörigkeitsgefühl, ob man viel Geld hat oder nicht, das fällt nicht so auf. Das fand ich immer schon toll. Und dasselbe war dann halt in diesem Film, Stomp the Yard, dass die halt alle das Gleiche anhatten, von Gruppe zu Gruppe. Und dieses Zugehörigkeitsgefühl hat mich so, fand ich ganz toll. Und natürlich die Bewegungen und die Choreografien, die ich bis dato noch nie gesehen hatte, waren für mich so, oh mein Gott, ich muss den immer gucken. Ich muss den ja auch zu Hause sehen. Und früher gab es halt keine DVDs, sondern VHS, ne? So, dann habe ich irgendwie meinen ganzen Geschwister in England so was von verrückt gemacht, dass ich das auch mal so haben kann und zu Hause in Deutschland gucken kann. Also die VHS. Und da es nur im Film war, musste ich ein bisschen warten, bis es dann rauskam und die mir das dann schicken konnten aus England. Das habe ich immer jeden Tag geschaut und versucht nachzutanzen.
Ja, aber das finde ich so schön. Du hast, finde ich, gerade zwei Sachen beschrieben, die ich total cool finde. Also Nummer eins, dieses Zusammengehörigkeitsgefüge in einer amerikanischen oder englischen Highschool, ne, das finde ich immer super, dass du direkt miteinander abhängst, ne, das ist, dass du so eine Gang bist im Positiven, das fand ich auch immer super.
Im Positiven?
Genau, Stomp the Yard habe ich auch geguckt und dachte auch nur so, oh, Alter, das ist echt geil, was die da können, ne, das ist sensationell. Ja. Die Geschichte ist ja nebensächlich, es geht ja im Prinzip, also, ne,
die Geschichte ist immer gleich beim Tanzfilm.
Ja, genau, ne, also, aber der war schon was Besonderes, fand ich auch, ich fand die Musik auch sensationell.
Ja, sensationell.
Und deswegen finde ich cool, dass du das so propagiert hast, ne? Dass du das so mitgenommen hast und allen Leuten erzählt hast, wie cool das ist.
Ich habe alles gehört.
Aber bist du denn dann...
Freunde sind auch nach Hause gekommen zu mir, um das zu schauen, wenn sie es noch nicht gesehen
aber
haben.
Aber hast du das denn dann auch nachgetanzt? Oder seid ihr dann so...
Ja. Ich habe alles nachgetanzt mit meinen Freundinnen. Ich meine, ich komme aus dem Dorf, gell? Früher war ich in Hückeswagen. Ich weiß nicht, ob es jemandem ein Begriff ist. Dann habe ich in Remscheid gewohnt und dann in Wermelskirchen. Also es wurde immer größer. Nicht.
Okay.
Deswegen, also ich komme wirklich aus einem kleinen Dorf, aber wir haben das vom Durban. Schön, muss ich mir merken. Vom Durban.
Aber das, also jetzt kommen wir auch, weil ich finde das total spannend. Also Serie finde ich super, Stomp the Yard, also poppt jetzt wieder so auf, habe ich auch Bock, mir das nochmal anzugucken. Also es gibt.
Ich auch, habe ich lange
nicht. Weil du eben gerade auch was gesagt hast, dieses Cheerleading, ne? Das wird ja immer so belächelt, auch in Deutschland, so nach dem Modell, nimmt man die, hey, hey.
Ja,
das ist
leider,
ja Wahnsinns
krass.
Akrobatik, ne? Boah, also es ist ja Ton natürlich. Und Tanz. Und ich weiß noch, in der Highschool, in der ich war, war das auch sensationell, wie.
Du warst auf einer Highschool.
Ich war auf einer Highschool. Das ist auch eine interessante Geschichte.
Deswegen bist du so amerikanisiert. Wie interessant.
Ja, ich bin auch geboren in den Staaten, ne? Also das ist ja, und dann habe ich auch ganz lange in England gewohnt und war ja auch in Washington D.C. und sowas. Aber da habe ich auch eine Geschichte.
Das merkt man dir an. Interessant. Okay.
Mhm. Also ich hoffe im Positiven jetzt. Oder weil, ja, weil ich so aussehe wie ein Hamburger. Nee.
Nein, weil du so weltoffen auch bist, ne? Also es hat schon was, wenn man woanders aufwächst mal.
Ja, aber
und
ich,
nicht
ich,
in seiner Comfortzone ist.
Das stimmt, aber ich muss dir dazu auch was sagen. Ich bin ja mit 15 in die Highschool gegangen und ich war ja in Virginia. Das habe ich auch noch gar nicht erzählt. Ne? Und Virginia ist ja sehr weiß und, wir auch wissen, sehr rassistisch, leider Gottes. Und ich war sogar in Charlottesville auf der Highschool. Da gab es ja,
das gibt's nicht.
Ja, da gab es an der University of Virginia ja diesen grausamen Aufmarsch jetzt vor kurzem. Und ja, ich weiß, dass ich, ich war in einer Gastfamilie, ne? Also bin ich halt hingekommen. Und ich hatte in meiner Drama-Class, ne, da war ein schwarzes Mädchen, die ich total großartig fand, ne? Also wir haben uns auch super, super miteinander verstanden. Und ich weiß noch, und das ist jetzt das, was du auch mal sagst mit der Comfortzone, ne? Ich weiß noch, dass die mich irgendwann mal abgeholt hat von meiner Gastfamilie. Und ich habe so einen unfassbaren Einlauf von meiner Gastmutter gekriegt, ne? Warum ich denn mit ihr.
Schwatten dahin kommst.
Genau. Und ich habe das überhaupt nicht verstanden. Weißt du, weil ich bin in einem Haushalt und in einer Gegend groß geworden, wo es logischerweise weiß war, aber ich bin nie von meinen Eltern in irgendeiner Art und Weise so erzogen worden, sondern finde ich, und da danke ich meinen Eltern auch nochmal für, immer weltoffen.
Muss man.
Und ich hatte hatte das gar nicht, weißt du? Ich habe nicht verstanden, was sie von mir wollte. Und ich weiß noch, dass ich meine Mutter abends angerufen habe und ich war total schockiert. Und ich habe ihr erzählt, was da passiert ist. Und sie hat gesagt, du machst dein Ding weiter, ne? Also lass dich von so etwas in keinster Art und Weise beeinflussen, weil das ist falsch.
Wow.
Und dann hat sie mit meiner Gastmutter nämlich auch nochmal gesprochen. Dann ist sie nämlich auch nochmal rübergekommen zwischendurch.
Super.
Weil es dann Trouble gab mit meiner Gastmutter. Und dann habe ich mir andere Freunde gesucht.
Du warst nicht hörig genug. Ja.
Genau, und dann hat sie, und meine Mama ist einfach so geil, ne? Die hat ja so einen Einlauf verpasst. Ich weiß das immer noch. Das war sensationell. Aber jetzt, wo du gerade drüber gesprochen hast, ne, ist mir das wieder komplett in den
Aha-Erlebnis.
Ja, nein, weil ich hatte logischerweise, ich hatte auch eine Hispanic-Lehrerin, in die ich auch heimlich verknallt war ein bisschen. Also es war alles
das
so.
Das passiert oft.
Das ist so
gemein,
also
das
wollte ich dir nur kurz
sagen. Aber es ist so gemein, weil überleg mal, wie jung man ist und man mag sich einfach und dann kommen diese ganzen Gesetze, die Erwachsenen damals auch, ne, also die lernen das ja auch. Deine Gastfamilie hat von ihren Eltern gelernt, die sind schlecht, die sind gut.
Ja, genau.
Und manchmal denke ich mir, weil ich ja meine Historie kenne, nämlich die dunkle, also die schwarze Historie, POC, dass ich dann denke, mit welchem Recht machen das weiße Menschen denn eigentlich? Aus welchem Recht?
Welchen Recht überhaupt jemand, ne? Also das geht ja...
Ja,
aber
eigentlich müsste man sich entschuldigen, ne? Wenn Menschen und Völker gelitten haben, sollte man sich eher entschuldigen, als zu sagen, ja, den schwarzen Peter gebe ich jetzt den Schwarzen. Ne?
Also nee, aber vor allen Dingen ist es doch einfach viel geiler, wenn die Generation danach überhaupt kein Verständnis für solche Ressentiments und für so einen Rassismus haben.
Es geht ja um Privilegien. Ne?
Ja, okay.
Und wir haben Angst zu teilen. Und wenn man teilt, denkt man dann, ja, um Gottes Willen, wenn wir jetzt mit denen jetzt noch teilen, das sind ganz viele, und dann haben wir weniger. Also das geht ja um Privilegien. Deswegen heißt es ja auch White Privilege. Endlich gibt's ein Wort dafür. Und das ist vielen weißen Menschen bewusst, nämlich unterbewusst, weil wir sind unterbewusst viel mehr als bewusst. Ne? Deswegen ist es so wichtig, dass auch die Mitte versteht, was Rassismus ist. Das ist nicht Nazi-Stiefel mit weißen Schnürsenkeln, sondern das sind wir im Alltag.
Das stimmt, aber ich glaube, und das ist etwas, was ich total positiv mitbekomme, dass das die kommenden Generationen, ne? Also, und ich gehe da nochmal weiter runter, überhaupt nicht mehr in deren Verständnis so haben, ne? Also klar ist die Beeinflussung.
Ja, das geht immer weiter weg. Also es geht immer weiter weg und deswegen werden die anderen, die das nicht wollen, immer natürlich immer lauter, weil sie Angst gekriegen. Ja, ja, klar.
Das stimmt.
Logisch, ne, weil wir mischen uns immer mehr. Das ist einfach so. Wir haben nämlich tatsächlich gern.
Zum Glück. Das ist ja das Geile, ne? Also ich meine, in jede Richtung, ne? Also,
ja, überhaupt nicht. Ich meine, ich sitze hier mit dir und ich kannte dich. Da war ich noch niemals im Fernsehen. ne? Also ich habe dich von Weitem gesehen, das musst du dir vorstellen. Ne? Und meine Mutter oder so, meine deutsche Mom sagt, ja, das ist Netten, du. Und der Name ist dann so geläufig und ich sitze jetzt hier und quatsch mit dir. So, weil du mich ja schon seit ein paar Jahren kennst. So. Und das ist schon ein schönes Gefühl.
Finde ich auch. Also ich freue mich auch. Aber deswegen meinte ich das ja auch am Anfang. Ich mag einfach deine Power. Ich finde das total super. Ich schätze Menschen, die sowas ausstrahlen und einfach mit sich bringen und vor allen Dingen auch so fröhlich durchs Leben gehen, auch wenn vieles vielleicht nicht so schön war. Ne? Oder vieles
das ist richtig,
auch.
Weil es gibt so vieles, was Schönes. Ne? Also das ist ja, und es, ich meine, man muss auch ehrlich sein, das ist natürlich meine Natur. Manchmal sage ich, dafür habe ich nichts getan. Das wurde mir geschenkt, also in die Wiege gelegt, weil ich war schon immer so. Ne? Also wenn meine Eltern da schon sprechen, sagen die immer, ja, so lebensroh wie du. So waren unsere Kinder davor nicht. Also meine deutsche Familie hat ja 3 Kinder auch. Und dann kam ich irgendwann dazu und die waren erstaunt. Tatsächlich.
Aber du hast dann bestimmt alle angezündet mit so einem positiven Feuer, oder?
Ja, aber das wusste ich natürlich nicht, ne? Das kriegt man ja nicht mit. Und das hat sie mir halt vom Jahr so erzählt, dass das so extrem war wohl. Ja.
Ja, aber das ist ja, ich glaube, das ist genauso wie die Geschichte von dem, das ist nicht ihre Straße. Ich glaube, wenn man positiv durchs Leben geht, dann entwaffnet man so und so ganz viele Menschen blitzschnell. Bist du denn eher Team Kino oder Team Couch? Du hast ja vorhin gesagt, dass du alle Leute für Stomp the Yard zu dir nach Hause eingeladen hast.
Tatsächlich hatte ich schon so ein Netflix-Feeling früher. Ist mir nur nicht eingefallen, das umzusetzen. Jetzt durch Corona bin ich absolut Team Couch. Aber ich muss sagen, ich liebe ins Kino zu gehen. Das ist für mich so ein richtiges Event. Man muss ja auch sagen, es kostet ja auch einiges. Ne? Ich fand schon Kino immer so, war immer schon ein bisschen so, oh, da spart man drauf. Also ich hatte Taschengeld und dann habe ich immer gespart. Und dann habe ich, oh, tatsächlich, jetzt fällt mir ein, Sister Act 1 geguckt.
Eieiei.
Boah, fand ich das klasse.
Mit der Whoopi
und der Lauryn Hill.
Ja.
Die kam in zwei, genau.
Ah, Fugees.
Oh, ich bin doch nicht mehr, ich fand das so krass. So, auch so, das war einfach nur so toll. Es hat mir so viel Spaß gemacht, das zu sehen. Ich wäre am liebsten aufgestanden, hätte geklatscht, aber keiner hat mitgemacht. So. Und dann habe ich gesagt, machst du lieber nicht, das könnte peinlich rüberkommen.
Wie wenn du mitsingst und mitmachst?
Ja, und mitklatsche, weil ich hatte ja das Glück, dass ich meine Familie auch in England habe. Und Sister Act 1 habe ich in Deutschland geguckt.
Ja.
Und Sister Act 2 habe ich in England geguckt. Und das war ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Also von der Atmosphäre und vom Mitgehen
her,
meinst du?
Ja, man konnte so, die haben dann so mitgesungen, weil das waren ja Church-Songs, also aus der Kirche Lieder, die den Menschen geläufig waren in England, also bei Sister Act 2. Und dann haben die mitgesungen und ich dachte, es kann doch wohl nicht sein. Was ist das denn hier? Wow. Und dann auch aufgestanden oder so, ne? Wenn man sich freut, dann darf man aufstehen. Das hätte ich auf jeden Fall nicht gemacht in Deutschland. Aber ich fand's voll cool, weil ich dachte mir, mein Gott, die leben das richtig. Und so fühle ich's auch tatsächlich. Aber so, ich bin auch sehr, sehr deutsch, ne? Also man mag's nicht glauben, aber ich bin auch super deutsch. Und das würde ich jetzt nicht machen. Aufstehen und ausrasten.
Nee, da ist man immer so ein bisschen zurückhaltend. Aber auf der anderen Seite finde ich's total cool. Das macht richtig Bock.
Cool.
Weißt du, warum ich das erinnere? An meine Zeit in London, da gab's einmal im Monat eine Party in einer Kirche, in einer Church von Neuseeländern und Australiern.
Überleg mal, Party, Church, das ist schon abgefahren.
Bist du morgens um 10 reingegangen, dann haben sie die Türen abgeschlossen, also wirklich abgeschlossen bis 18 Uhr und dann bist du da rausgekommen wieder.
Sowas habe ich, aber verschwitzt, ne? Sowas habe ich noch nie erlebt, aber sowas habe ich schon öfter gehört.
Auch verschwitzt.
Ja, geil. Und dann hast du auch richtig klatschen gelernt, oder?
Ja, hört sich logisch. Blöd an,
aber das meine ich ernst. Ja,
auch durchdrehen.
So diesen Double Clap, dieses.
Das ist ja fast so Fußball-Clap.
Ja, nee. Die Fußballer machen so, die machen so.
Das ist aber auch wieder so geil, wenn du zum Beispiel in England, Irland, Schottland oder sonst wo auf der Welt ins Stadion gehst, dann haben die 180 Fangesänge und Deutschland so.
Genau.
Das ist großartig. Nee, aber egal.
Aber es ist auch Togetherness.
Ja, du, egal wie. Man muss auch da etwas Positives finden. Aber in die Kino, das heißt, also Kino magst du gerne, das ist für dich ein Erlebnis, weil das so verankert ist noch mit Taschengeld sparen und dann Popcorn. Auf den Film hoffen, reingehen, Popcorn. Ah, cool. Und wie machst du das dann zu Hause? Also wenn du jetzt sagst, du bist
Team...
Machst du auch Popcorn, Team Couch? Hast du einen großen Fernseher oder einen kleinen?
Mittelgroß. Also auf jeden Fall nicht so. Ich finde, Männer haben immer einen riesen Fernseher. Oft.
Ja, aber du weißt doch, was wir wollen immer mit uns, also wir müssen mit großen. Nee, das ist ja wie großes Auto und großer Fernseher. Wir müssen ja mit, wir müssen ja kompensieren. Wir sind ja mit unserem Intellekt. Der ist ja nicht groß, deswegen haben wir große Dinge.
Ja, es wundert mich immer, es ist wirklich krass, auch wenn ich irgendwie mal so mit meinem Ex oder so, den haben sie immer gesagt, ja, ich will nur den Fernseher. Das fand ich so krass, weil ich war so, ey, das ist ja nicht nur, das ist ja kein Spaß, das meint er jetzt ernst. Klar kannst du ihn haben.
Wie, ihr habt euch getrennt und er hat gesagt, er will nur den Fernseher.
Mhm. Oder ich komme mit jemandem zusammen. Komm mit jemandem zusammen und ich habe nichts außer den Fernseher mitgenommen. Ich so, nein, wirklich jetzt? So, ja. Ich so, warum? Ja, an den anderen Sachen. Und das fand ich ganz schön auch zu hören. An den anderen Sachen, dann werde ich so dran erinnert.
Ah, beim Fernseher aber nicht. Das ist meiner.
Emotionales Opfer.
Ja, genau. Aber Nikita, da kann ich aus meiner Sicht der Dinge mal sprechen. Ich kenne ja auch viele Kerle, ne? Und ich kenne nicht so viele Kerle, die bei einer Trennung den Fernseher mitgenommen haben. Aber insofern ist ja gut, dass ihr nicht mehr zusammen seid.
Naja, absolut, muss ich sagen. Ich habe jetzt auch einen emotional intelligenten Freund. Habe ich das jetzt gerade gesagt?
Scheiße. Endlich ein emotional intelligenter Freund. Ich hoffe, er hört das.
Ja, also, wer weiß es, ich sag's ihm.
Das ist doch gut. Nikita, erzähl mir mal ganz kurz, wie passt denn Hürdenlauf, Tanz und Podcast in deinem Leben zusammen?
Also, wer es nicht weiß, Hürdenlauf ist sehr rhythmisch. Du läufst über die Hürden und zwischen den Hürden hast du immer 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und da sollte man Rhythmus haben, hat mein Trainer Willi Schmitz immer gesagt. Und da ich das schon immer toll fand, Tanzen, also ich habe mit meiner Mama auch immer viel getanzt oder auch mit meiner deutschen Familie, die so mit Tanzen eigentlich gar nichts zu tun hatten. Wir hatten nämlich nur ein Radio. Zufallsmusik habe ich das immer genannt, weil ich konnte es gar nicht glauben. Ich komme aus einer Familie mit so Plattenspielern und so, wo meine Mutter immer so, oh, wait a minute. Und immer schon so das Intro, wie im Radio, hat sie dann immer schon alle so,
wait a minute,
so Mama, ja, mach einfach an. Ja, genau. And it's so important. Und dann 1900, oh, bitte, lass doch einfach die Mucke laufen. Ich merke mir doch jetzt nicht, wann der geboren ist und wann der Song rauskommt und was das heißt. Hör doch auf. Das will doch kein Kind hören. Und in Deutschland war es einfach so. Und dann kam der Song. Und ich denke, okay, was ist das denn jetzt hier? Ace of Base, all that she wants is another baby, schön. Und dann habe ich immer meine Eltern angefasst, also gerade mein Papi. Der hatte mit Tanzen nichts zu tun, hat er gesagt. Und dann habe ich ihn genommen und immer hin und her. Und dann irgendwann wollte ich aber nicht mehr mit ihm tanzen, kam ich so Teenager. So, nee, kein Berg, ich bin zu cool. Und dann hat er gesagt, oh, ich vermisse das Tanzen mit dir, Kind. Komm, Kitta. So war mein Spitzname, Kitta. Kitta, lass uns tanzen. Ich so, dann ist mir so aufgefallen, krass. Ich färbe ab. Fand ich richtig gut. Und Podcast, ich bin ja ein Mensch, der immer schon gerne geredet hat und sich mitteilt. Und deswegen passt das natürlich super, ne? Rhythmisches Hürdenlaufen. Bis in den Club. Irgendwann bin ich in die Clubs gegangen mit 16 und dachte, was ist das denn für eine Welt? Hier muss ich hin. Es war alles neu für mich. Bin ich nach Köln heimlich gegangen und von mir erzählt, Leute waren ja immer neugierig, woher kommst du, wo sind deine Eltern, wie sehen die aus, ich habe mich also immer erklären müssen irgendwie, wer ich bin und wohin ich gehöre, gefühlt, und dass ich dann jetzt hier so sitze und Podcasts finde ich eh so persönlich und ich mag es authentisch zu sein und so zu sein, wie ich bin und halt einfach nicht zu flunkern, also einfach, ja.
Einfach frei von der Liebe weg. Ja, aber das macht mich auch aus als Persönlichkeit. Aber ich finde, ich würde das gerne noch mal ein bisschen korrigieren, weil ich finde, du stapelst gerade ein bisschen tief. Also, du hast ja, also, du hast ja nicht nur Hürdenlauf gemacht, sondern warst Olympionikind, ne? Du hast ja nicht nur tanzen gelernt und auch mit deinem Vater getanzt, sondern du hast eine Agentur für Tänzer gegründet und machst Choreografien. Und dann stellst du dich ja nicht nur einfach vor die Kamera oder hinter das Mikro, sondern du bekommst dann auch noch für das, was du tust, den deutschen und den bayerischen Fernsehpreis. Das ist ja, also es gibt viele Leute, die viele Dinge anpacken, aber du machst es dann auch noch extrem erfolgreich. Was mich freut, was alle da draußen freut, aber woher glaubst du, kommt dieses Durchhaltevermögen oder vielleicht auch das Streben nach Perfektion? Das meine ich jetzt im Positiven, weil Hürdenlauf musst du ja perfekt machen, sonst schaffst du es nicht. Tanzen, Choreografien musst du, also in Anführungszeichen, perfekt machen, damit es geil aussieht. Ne? Woher kommt das?
Also eine Sache, die ich jetzt so bemerkt habe, dadurch, dass ich jetzt mehr so Interviews habe durch das Buch, dann wird man manchmal doch oft die gleichen Fragen gefragt und dann ist man so ein bisschen, man muss dann selber nachdenken, weil man hat es ja nicht einstudiert, ich habe keine Ahnung. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich natürlich das Bedürfnis hatte, als junges Mädchen gehört, gesehen und respektiert zu werden. Also auch als Teenager ist das ja oft so, dass man das Gefühl hat, keiner versteht einen, was geht ab. Die nerven mich alle, warum hört keiner zu? Also das hat mit der Hautfarbe dann auch manchmal gar nichts mehr zu tun. Aber mir kam ja beides ins Spiel. Und ich glaube, ich meine, ich hatte auch sehr viel Glück, ne? Also ein Fernsehpreis, das bin ja nicht nur ich alleine, sondern wir waren ein Team von Paulina und Howard und ich. Und dann kommt erstmal ein Fernsehformat, was natürlich geknallt hat. Also heißt, die Erfinder von diesem Fernsehformat, Hut ab. Die haben die richtigen Leute ausgewählt. Dadurch, dass ich super outgoing war, polarisiere ich einfach. Und dadurch, dass man polarisiert, kann es entweder in die Hose gehen oder super laufen. Also es gibt auch wieder nichts in der Mitte gefühlt. Schwarz auf weiß. Und ich glaube, das ist es halt. Wenn man polarisiert, dann ist es halt so.
Also glaubst du, dadurch, dass du polarisierst, stehst du noch mehr im Fokus und musst deshalb noch mehr auf Perfektion in Anführungszeichen achten?
Ja, weil ich das auch weiß, unterbewusst, man weiß das. Und beim Tanzen ist es halt so, in der Tanzszene wurde ich schon irgendwann akzeptiert, aber irgendwie auch nie. Ne? Weil ich bin ja Autodidaktin, das heißt, ich habe mir Tanzen selbst beigebracht und auch die Choreos. Und dann ist natürlich für jemanden, der das gelernt hat, und das verstehe ich auch, der dann Ballett gemacht hat, der Jazz gelernt hat und all diese ganzen Dinge auswendig gelernt hat, der Person kommt das ziemlich unfair vor, wenn da so jemand, so ein Quereinsteiger kommt und die Person gar nicht kennen. Auf einmal ist die da. Und so fühlt sich das an für die Menschen. Auf einmal ist die da. Aber was die vergessen ist, dass ich einfach im Jugendzentrum oder im Zimmer sechs bis acht Stunden getanzt habe. Das wird einem oft genommen. Ne?
Das heißt, du standst in deinem Kinderzimmer und hast deine eigene Choreografie gemacht oder Stomp the Yard drauf und runter geguckt und nachgetanzt?
Genau. Ja.
Okay.
Genau, ja.
Also, aber trotzdem, das ist ja etwas, was das ja unterstreicht, dass du jemand, wenn du dich in etwas verbeißt, auch hier wieder positiv gemeint, dass du es dann knallhart bis zum Ende durchziehst, oder?
Genau, weil es ist oft so, ich finde das, sehe ich das, deswegen mag ich Kinder so gern, ich glaube, weil ich mich oft an mich zurückerinnere. Und auch gerade, wenn ich jetzt so Kinder habe, die ganz ruhig sind und manchmal sogar Angst vor mir haben und mich nicht so ranlassen, dann bin ich so richtig verbissen. Denke ich mir so, du kommst mir nicht da weg, wir werden noch Best Friends, warte ab. So, ne? Und dann mache ich das so ganz langsam und dann weiß ich genauso, das heißt ich genau, aber ich probiere so Hebel aus und gebe denen diesen Space, den sie brauchen, aber mach sie auch neugierig. Und Kinder sind neugierig, da können die gar nichts machen. Ja, wenn ich dann sage, du bist 5 und die zeigt mir dann eine 3, dann weiß ich, wir haben schon kommuniziert. Das mache ich natürlich extra, weil ich eigentlich weiß, sie ist 3, hat die Mutter mir ja gesagt. Also sage ich, aber du siehst aus wie eine 5-Jährige. Und sagt, nee, 3. Okay, cool. Das heißt, wenn man nicht immer dazugehört hat, dann hat man auch ganz andere Dinge, auf die man achtet. Und dadurch, dass ich nicht so oft dazugehört habe, war ich oft eine Außenseiter und auch alleine. Und wenn du alleine bist, dann kannst du ganz schnell einen Tunnelblick für dich selber entwickeln oder eine eigene Welt für dich bauen. Und das war bei mir immer so. Mein Papa hat immer gesagt, du bist ja Hans Kuck in die Luft. Da habe ich gesagt, ich bin aber kein Junge, weil ich nicht genau wusste, wer ist Hans Kuck in die Luft, bis ich das Buch gesehen habe. Und hat er immer gesagt, mach den Mund zu, weil ich halt viel geträumt habe. Und das hat mir geholfen,
diesen Fokus
heute hinzukommen, wo ich bin. Diesen Fokus zu finden. Das, was andere Leute sagen, war mir nicht egal. Aber ich musste halt weitermachen. Das Leben geht ja immer weiter für uns alle, ne? Und das so war schön. Das dann für mich als Kind, genau, zum Glück, für mich als Kind, dass ich so meine eigene Welt hatte. Das sagen wir ja auch oft über Kinder, die haben ihre eigene Welt. Und bei mir war es super extrem. Und dann, wenn ich irgendwo war, wie beim Leichtathletik auf einmal, hieß es aus dem Nichts, ne? Vorher habe ich Ballett gemacht, Tennis, das war nicht so, da fanden die Leute mich nicht so cool. Und dann beim Leichtathletik war so direkt so Open Arms und die haben gesagt, aber bist du schnell? Und ich wusste auch nicht jetzt, woher es rührt, dass die denken, ich bin schnell. Ich habe einfach gesagt, ja. Und dann gab es einen Testlauf von unserem Trainer und ich war die Letzte. Dann dachte ich, ja, okay. Die dachten, ich bin schnell und ich bin aber die Langsamste. Also muss ich ja wohl schnell werden. Ist ja logisch, ne?
Ist logisch, also das sage ich mir auch immer wieder.
Es war doch logisch. Und dann habe ich halt so, das fanden meine Eltern so wahnsinnig crazy. Wir hatten ja Training. Und erst fängt spielerisch an und dann irgendwann war es so 2-mal bis 3-mal die Woche. Und ich habe dann trotzdem noch so, Ich komme ja auch aus dem Dörfchen, vom Land. Und dann bin ich immer so die Berge hochgelaufen. Also ich habe dann mich selber trainiert tatsächlich. Und das finde ich auch selber, wenn ich jetzt drüber nachdenke, finde ich total krass. Aber es kam ja ganz freiwillig und
natürlich.
Ja, ich wollte nicht im Kinder... Ja, es war natürlich, wir waren eh immer alle draußen. Wir haben jetzt nicht so Fernsehen geguckt oder so. Auch, aber nicht so viel. Man war ja eher draußen, bis die Lichter ausgingen früher, ne? Ja, und deswegen hab ich mich immer schon sehr gerne selbst trainiert.
Ja, aber das ist ja toll, wenn du die Eigenschaft hast. Das ist ja, diese Eigenmotivation ist ja total wichtig.
Wichtig.
Vor allen Dingen auch heutzutage, dass man da sich selber mal ein bisschen aus dem Quark zieht und ein bisschen Rock'n'Roll
macht. Absolut.
Sag mal, dass du diese Agentur für Tänzer und Tänzerinnen gegründet hast. Hast du das gemacht, um sozusagen dein Wissen, dein Ehrgeiz weiterzugeben oder auch für dich so ein bisschen als Vorsorge für das spätere Leben? Weil ich weiß zum Beispiel, dass meine Tante ist eine sensationelle Balletttänzerin gewesen oder immer noch, ne? Also die ist jetzt auch fast 80 und die kann immer noch Dinge mit ihrem Körper, das kann ich, ich bin wesentlich jünger, nicht. Aber die hat dann auch so eine Schule weitergemacht, um auch dieses Training weiterzugeben, aber auch für sich als Altersvorsorge. Ist das für dich so, also denkst du so oder ist das für dich ehrlich gesagt?
Das war nicht so bei mir, muss ich ehrlich sagen. Also bei mir war das damals aus der Not heraus. Ich habe im Background getanzt, muss man sich vorstellen, und hatte über 70, 80 Videos in Deutschland von den Künstlern, immer verschiedene Künstler. Mein Hauptteam war Seed und Agro Berlin. Da war ich irgendwie häufig und dann kam Culture Candela, das war so regelmäßig, aber trotz allem ist das Jahr lang und dann hast du manchmal auch gar nichts.
Ja.
Und was ich dann irgendwann gemerkt habe, ist, boah, Nikita, dein Gesicht verbrennt und du bist in so vielen Videos, du kriegst keine Aufträge mehr.
Und dass also ich selber, weil du zu häufig zu sehen warst, ist auch absurd
und
eigentlich.
Und das hat mir natürlich keiner gesagt, aber irgendwann war es mir so ganz, ganz klar, ah, krass. Ja, jeder Künstler ist ja auch individuell und die wollen was Besonderes und was Eigenes. Und hier kommt die Nikita immer. Das war denn irgendwann auch nichts mehr. Und dann habe ich gemerkt, wenn ich mit Leuten telefoniert habe, die ich kannte, weil ich hatte kein Management, ich habe alles alleine gemacht. Und oft wurde man natürlich auch gedrückt, wenn man Menschen kennt. Dann ist es so, ey, wir haben nicht so viel Budget, kannst du das für so einen kleinen Taler machen? Ja, klar. Und ne, immer so voll mit Energie dabei. Und ja, klar, was willst du denn, was brauchst du denn? Hauptsache, meine Kunden sind happy. Und wie es mir eigentlich ging, danach habe ich vergessen.
Okay.
Habe ich verdrängt. Hauptsache, ich habe eine Anfrage. War einfach glücklich über die Anfrage. Und irgendwann habe ich gemerkt, du kannst auch deine Tänzer doch, du kennst doch so viele. Und da in Deutschland Tanzen einfach noch nicht so ernst genommen worden ist, also außer Ballett, ne? Also alles, was staatlich ist, okay, das nehmen wir ernst. Aber alles, was so Background-Tanz und Popmusik und urban ist, war so, was machst du denn sonst noch? Was hast du noch für einen Beruf? Ja, das ist mein Beruf. Und dann habe ich gemerkt, hier, die kenne ich, komm mit zu Culture Candela, wir brauchen 6 Tänzer, hier Videodreh. Und das hatte ich eh schon die ganze Zeit so gemacht. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wo ich gar nichts hatte, 2008, 2009 waren so meine schlechtesten Jahre in meinem Leben. Da musste ich mal erstmal aufräumen bei mir. Und dann habe ich gedacht, guck mal, das, was du schon machst, solltest du professionalisieren, indem dass du es sichtbarer machst. Heißt mit einer Webseite.
Okay.
Also ich habe nicht gedacht, dass das doch so einfach ist, dass ich die Webseite unbedingt brauche, weil ich hatte doch das Gefühl, dass die Industrie mich kennt. Aber das ist nur ein Gefühl. Viele Menschen kennen einen nicht und die haben noch das Gefühl, vielleicht bist du nicht so eine Businessfrau. Du tanzt zwar gerne, manchmal wurde es auch rumhüpfen genannt, wo ich dachte, ich kann nicht mehr, ich krieg eine Halskrause. Gerade wenn man aus dem Leichtathletik kommt, dann nimmt einen jeder irgendwie ernst. Sport ist halt was anderes dann so, weil Tanzen nicht als Sport gesehen wird. Und dann habe ich die Webseite gemacht. Die wurde dann 2011 gelauncht und dann ging es wirklich so bergauf wieder. Step by step, slowly up the hill, was ja auch gut ist. Und dann 2013 kam die Sendung Got to Dance, weil ich halt nun mal die meisten Künstler schon trainiert habe oder choreografieren durfte oder Bewegungscoach einfach für die Tour war. Also es gibt ja mehrere Sachen, die man so macht als Choreograf. Also nicht nur Choreos beibringen, sondern auch so sich ein Set vom Konzert angucken und zu schauen, wo ist die Energie von welchem Song und was machen wir mit dem Künstler da. Und dann hatte ich eine Sichtbarkeit, also so deutschlandweit. Ne? Mhm. Das war natürlich was ganz Besonderes.
Ja, cool.
Das kannte ich ja so nicht, weil ich immer im Hintergrund war. Tatsächlich komme ich aus dem Hintergrund eher.
Also okay, das war im Prinzip so aus der Not geboren und jetzt ist es ja im Prinzip ja deine Altersvorsorge auch geworden.
Absolut. Genau, es ist eine Altersvorsorge einmal, kann man es absolut so nennen, weil man steht, man ist das Sprachrohr für die Tänzer und für mich war es auch sehr wichtig und auch logisch dann, dass ich gesagt habe, krass, dass ich das jetzt so mache, weil tatsächlich habe ich das alles schon vorher gemacht. Ich habe mich dann auch irgendwann beschwert, ne, das ist dann auch nicht so, kommt auch nicht so gut. Ja, wollen wir die nehmen, die beschwert sich so, jetzt will sie noch
aber beschwert, einen Raum haben für die Tänzer. Du hast darauf hingewiesen, dass einige Dinge nicht so funktionieren. Ja, genau.
Richtig, ne? Weil wenn du so eine Abstellkammer kriegst, ist nicht so schön als Tänzer. Du musst dich warm machen. Du brauchst einen Spiegel, brauchst ein Handtuch. Und das fehlte. Das fehlte einfach. Und dann habe ich das natürlich eingefordert. Genau. Und irgendwann kannst du dir mal einen Anwalt leisten und die Dinge auch auf Papier schreiben und schon wirst du anders wahrgenommen. Mhm. Und das läuft sehr gut und ich bin ganz dankbar, dass man so Sachen macht, wie so Formate jetzt schon zum 8. Jahr. Es fängt jetzt wieder an. The Voice, ne? Und dann sagen die immer, hey Nikita, wo bist du denn bei The Voice? Da ist im Hintergrund.
Ich gucke, dass das alles funktioniert. Ja, aber genau. Das ist ja wie beim Fußball, ne? Die Leute achten dann immer nur auf die Tore schießen, aber verstehen nicht, dass du nur Tore schießen kannst, wenn auch hinten jemand den Laden sauber macht, ne?
Also absolut, ne? Muss Staub gewischt werden, sagt die Mutti immer. Genau, und jetzt muss ich gar nicht mehr anwesend sein, weil der gute Manu, der Herr Neubauer, der hat das übernommen als Coach. Und dann kann ich mich um andere Dinge kümmern, aber meine Tänzer haben ein Engagement und das ist toll.
Das ist super. Nikita, ich würde gerne noch einmal über deine Mamis sprechen, weil das ist ja auch ganz toll. Der Vorteil von zwei Mamis ist natürlich, die eine sagt nein, dann gehst du zur anderen und die sagt ja. Wie ist denn das Verhältnis und auch sozusagen dein Verständnis für welche Mami wann oder beide Mamis immer? Also es klingt ja toll. Also wer hätte nicht gern zwei tolle Mamis?
Ja, Entschuldigung, dass ich immer ins Wort falle. Ich denke mal, du bist
fertig. Nein, bitte.
Und zwar ist es so, dass man sich eigentlich vorstellen muss, meine deutsche Familie, da gibt es Mama und Papa. Und bei meiner leiblichen Familie gab es nur die Mama irgendwann. Also mein leiblicher Vater ist irgendwann von uns gegangen, da war ich vier Jahre. Und deswegen hatte ich in Deutschland Mama und Papa. Und da war es ganz interessant, weil mein Papa hat immer zu einem Ja gesagt und meine Mutter hat eigentlich oft Nein gesagt. Der wollte nicht so der Buhmann sein, hat er gesagt. Und was auch ganz wahnsinnig interessant war, die Dynamik zwischen Eltern, weil die deutsche Familie, also ich bin ja ein Pflegekind, das heißt, ich bin in Pflege gegeben worden. Ne? Und meine englische Mutter ist trotzdem der Vormund. Das vergessen viele, weil wir kennen irgendwie nur so Adoptivkind sein. Aber es gibt noch viel mehr. Und das heißt, der Vormund ist meine Mutter in England immer gewesen, wenn es irgendwie so was ganz Wichtiges war. Was ja meistens alles wichtig ist, es wurde immer abends, also einmal die Woche wurde so ein Familientreffen gemacht und dann wurden die Sachen besprochen und je älter ich wurde, je weniger Familientreffen gab's, weil ich dann halt auch nicht mal alles erzählt habe. Man ist ja sehr geheimnisvoll als Kind und man will auch nicht alles teilen und deswegen gab's nie so eine Struktur dann irgendwann, sondern es war so, wie es war. Man hat es einfach irgendwie so geregelt, weil letzten Endes die Person, die vor Ort ist, kriegt ja viel, viel mehr mit als die Person, die im Ausland ist. Da sagt man immer, it's all good, it's all fine, alles klar, super, ciao.
Don't worry.
Ja, genau, don't worry.
It's all gonna work out. Genau. Don't worry, it's all gonna work out.
Ja.
Aber das hat dich ja auch im Positiven geprägt, oder?
Oh ja, natürlich. Wenn du zwei Welten kennenlernst zu einer gleichen Zeit, ist das natürlich super prägend. Und es ist auch wichtig, oder sagen wir mal so, es ist natürlich schon so, dass wenn eine Mutter dich abgibt, ist es was anderes, wenn der Papa das tut. Unsere Gesellschaft kennt das, dass der Papa vielleicht mal fehlt und nicht im Bilde ist in der Familie. Aber wenn die Mama sagt, okay, mein Kind ist jetzt in Deutschland und wächst mit einer anderen Familie auf, dann ist das irgendwie so, habe ich oft gelernt, oh, deine Mama, was ist das denn für eine Frau? Liebst du die überhaupt? Und wen liebst du mehr, wurde mich oft gefragt. Und als Kind und als Jugendliche ist es super, super hart. Also, aber dadurch bin ich, glaube ich, auch super stark geworden, ne? Weil ich habe ja doch diese Liebe bekommen und ich musste dann lernen zu verstehen, dass eine Liebe auch unendlich sein kann. Heißt, egal wie weh es meiner leiblichen Mutter getan hat oder wie schlecht sie sich gefühlt hat, wusste sie, ich krieg beide Welten mit und das kann nur gut sein für mich.
Und sie hat es ja vielleicht am Ende auch für dich getan, aus Liebe, oder?
100%, das weiß ich jetzt, siehste. Ja. 100%,
aber ich finde es spannend, dass du das gerade erklärst, weil das ist ja ein Verständnis, was man als Kind nicht hat, ne? Sondern man sieht da ja, wie auch dein Buch heißt, Schwarz und Weiß, ne? Man sieht so, Mensch, sie hat mich abgegeben, das ist nicht cool, aber dass sie das aus anderen Beweggründen gemacht hat, als sie dir vielleicht zu verstehen geben konnte zu dem Zeitpunkt, das leuchtet einem ja immer erst später ein. Das,
wir haben ja eine Umwelt um uns herum und die Gesellschaft, die sagt dir halt, die Leute um dich herum, wie konnte sie das tun? Und du hast keine Antworten so richtig. Du sagst, naja, weil die liebt mich ja. Ja, aber ich könnte das jetzt nicht. Dann kommt die Person und sagt, ich könnte das nicht.
Aber es kommt ja auch immer drauf an, welches Leben man lebt. Ich gebe mein Kind ab.
Nee, eben. Das war mein Mutter
auch so. Also das ist ja das Absurde. Aber sag mal, von wem hast du denn dann dein Rampensau gehen?
Von beiden. Also meine deutsche Mom ist klein, aber super, super Durchsetzungsvermögen. Also die hat ein super Durchsetzungsvermögen. Die war immer am Telefon. Also ich kenne meine Mama so am Telefon und gesagt, nee, das sehe ich nicht so. Ich rufe jetzt die Stadt an und beschwere mich oder ich schreibe einen Brief oder ich fahre irgendwo hin. Also die war sehr beschäftigt auch damit, sich durchzusetzen. Lautstark. Mhm. Und mein Vater, der war irgendwie knapp 1,90 mit der Pfeife, graue Haare und ziemlich ruhig. Also der hat lieber Pfeife geraucht, als zu diskutieren. Und meine Mutter war so die da reingegangen ist. Man darf auch nicht vergessen, meine Mutter hat 3 eigene Kinder, meine deutsche Mom, und hat vorher nicht gearbeitet. Und dann, wo dann irgendwann erlaubt war, sein eigenes Konto zu haben als deutsche Frau, ich glaube 1975 oder so, bin mir nicht mehr sicher. Aber ziemlich, ne, das ist ja verrückt, man vergisst das immer, man denkt, es ist irgendwie so 800 Jahre her. Da war sie etwas freier und konnte dann arbeiten gehen. Und dann haben sich auch die Rollen verändert in unserer deutschen Family. Denn meine Mama war arbeiten und mein Papa hat auf mich aufgepasst und hat gekocht.
Ah, cool.
Und der hat für die Stadt gearbeitet und hat gesagt, nee, ich höre auf, ich kümmere mich ums Kind und mache hier schön Nudelauflauf. Und meine englische Mama, die war alleinstehend. Dementsprechend habe ich immer gesehen, wie viel sie gearbeitet hat. Und in England geht man schon sehr früh in die Schule, also die Vorschule mit 4. Ja. Das heißt, ich wurde abgegeben und abends erst wieder abgeholt. Das heißt, ich bin von der Schule in die Kita und um 19 Uhr, manchmal auch um 20 Uhr, kam meine Mutter völlig gestresst und hat sich meistens entschuldigt, dass ich die Letzte bin, die abgeholt wird. Also wusste ich, dass sie viel arbeitet. Okay. Und die hat aber dann irgendwann ja auch, sie hat halt gemodelt, früher hieß es Mannequin.
62 durften Frauen ein Konto eröffnen.
62? 62. Guck mal, 62.
Aber trotzdem, ja, eine absurde...
1962. Ja, meine Mutter hat so Zeitungen, wo so drinne steht, ja, wenn der Mann nach Hause kommt, kaltes oder heißes Getränk ihm anbieten, die Schuhe ausziehen, ihn bitte nicht mit den Problemen von zu Hause belästigen, weil er hatte sehr viel zu tun auf der Arbeit. Und wenn er nicht von der Arbeit kommt, also er kommt nachts nicht nach Hause, bitte auch nicht belästigen, weil das ist halt einfach so. Also meine Mutter hat mir das aber wirklich gezeigt. Ja, meine Mutter hat mir das wirklich gezeigt, Zeitungsausschnitten, wie das so war und dass das nicht so ist jetzt mehr.
Zum Glück ist es nicht so. Aber das heißt, deine beiden Mütter haben unterschiedliche Seiten und das Rampensau-Gen ist ein Mix aus beiden.
Ja, also ich finde das Wort ja ganz schlimm, muss ich zugeben. Dieses
ich finde es total geil. Oh, ich finde Rampensau ist super.
Ich bin keine Sau.
Nein, aber das bist du auch nicht. Dann nenne ich sie Rampen-Eber.
Ja, schön.
Also was ich damit sagen wollte... Genau, was ich damit sagen wollte, ist eigentlich, also Rampensau finde ich insofern schön, weil, also ich meine das in diesem Fall auch wieder positiv, weil du einfach rausgehst, du bist outgoing. Also dann sage ich das anders. Woher hast du dein Outgoing-Gen?
Ja, das ist natürlich, das ist einfach, als Mensch hat man das, glaube ich, oder man hat es nicht, oder man lernt es zu unterdrücken. Das glaube ich wirklich. Weil
man muss es rauslassen.
Genau, weil meine Eltern kommen ja auch aus der Kriegszeit und die haben auch immer gesagt, mein Vater hat immer gesagt, nee, wenn du das sagst, dann kommst du in Teufels Küche. Der wollte mich mal schützen, bloß nicht zu viel erzählen oder das, was man denkt, sagen. Und ich glaube, das ist auch angelernt. Ne? Also er hat das damals so gelernt.
Also alle, genau, aber jeder sollte sozusagen das, was in einem schlummert, nach außen tragen. Gibt es denn von den ganzen Auftritten, du hast ja vorhin auch gesagt, du warst ganz viel in Videos zu sehen und hast dann irgendwann einfach gemerkt, du verglühst sozusagen auf dem Bildschirm. Gibt es denn einen Auftritt, bei dem du sagst, das war wirklich einer der coolsten Auftritte, die ich jemals hatte?
Ja, absolut. Also, auf Tour zu gehen, vom ganzen Gefühl ist so Tour-Life mit das schönste Gefühl. denn man wächst zusammen als Familie, man achtet aufeinander, man trainiert zusammen. Also das ist wirklich, man analysiert sich, damit man besser wird. Man kritisiert sich, aber im positiven Sinne. Und man wächst unglaublich. Was man da alles erlebt, das ist einfach gar nicht irgendwie auch aufzuschreiben. Das geht gar nicht, weil es einfach jeden Tag neu ist, aber doch wieder gleich. Also man hat die gleiche Show und dann hat man Mittagessen, immer den gleichen Ablauf. Es gibt immer zu essen, man muss gar nicht kochen. Das ist wirklich so unmöglich eigentlich. Aber es ist wirklich wahnsinnig gemütlich und ich hatte so ein neues Zuhause von Gefühl von Familien. Ja, das war schon krass, also mit Seed auf Tour zu gehen. Es ging, glaube ich, so 4 bis 7 Jahre. Es war immer so on and off natürlich, aber so 4 Mal im Jahr waren wir auf Tour. Es ist unvorstellbar. Das ist schon schön. Also das ist das so eher so das, was ich toll fand, weil man geht von Stadt zu Stadt und die Leute schreien einen an, aber so positiv, sind so glücklich, weil die Songs auf einmal kommen. Und dann diese Live-Musik auch von Seed auf der Bühne war natürlich auch was Neues für mich, weil man sonst immer so eine CD, damals waren es CDs, gehört hat. Und manchmal war man vielleicht mal auf einem Konzert, aber das konnte ich mir auch nicht so oft leisten als Teenager. War man mehr im Club. Und dann auf einmal Live-Musik auf der Bühne zu hören, war für mich so, ah, das ist ja eine Tuba. Ach, das ist ja das. Ich konnte so die Instrumente auseinanderhalten. Das fand ich auch ganz schön und auch wichtig als Reise.
Ja, und die, also ich glaube, also was du gerade beschrieben hast, die Stimmung, aber auch die Energie, die dann freigesetzt wird, ist natürlich super. Also Seed sind jetzt, finde ich, auch eine Mega-Band, ne? Also eine Mega-Band. Mhm. Aber du hast ja, wenn ich das auch weiß, du hast ja auch mit echten Hollywood-Stars gearbeitet, ne? Du hast ja Tom Hanks für ein Hologramm für den König das Tanzen beigebracht, oder? Ist das, ja?
Genau.
Also erzähl mal ganz kurz, wie ist dazu gekommen und vor allen Dingen, wie hat er sich angestellt?
Also es war so, man muss wissen, ich kriege ja auch die Anfragen, ne? Weil, man macht die E-Mail auf und dann die Izzy, my working wife, also wir sind nicht verheiratet oder so, aber ich nenne sie working wife, weil sie hatte irgendwann mal gesagt, ich sehe dich mehr als meinen Mann. Das ist ja der Wahnsinn. Da habe ich gesagt, ist das was Schlechtes? Und die so, weiß ich auch nicht. Da habe ich gesagt, okay, working wife. Die hat eine E-Mail bekommen, meinte, hör mal, kennst du Tom Tykwer? Und da habe ich gedacht, da habe ich schon mal gehört. Wer ist das nochmal? Ja, der hat das Parfum geschrieben. Ich sage, das finde ich super. Kenne ich. Und dann habe ich geguckt, wer das ist. Ah, der kommt aus Wuppertal. Ich komme aus Wermelskirchen, das ist in der Nähe. Wie krass, krass. Und dann gingen wir zu einem Vorstellungsgespräch in dem Sinne. Also der wollte uns abchecken oder mich. Wer bin ich? Und ich hatte gerade Got to Dance gemacht. Und das heißt, ich hatte diese Fernsehpräsenz. Und er dachte sich so ein bisschen, mal gucken, wer das für, was das für eine ist. Ist die so überkandidelt? Macht die jetzt auf Hollywood? Wer ist die? Kann man mit der arbeiten? Also das Gefühl habe ich auch in diesem Gespräch gekriegt. Der wollte so gucken, was da los ist. Und dann habe ich gesagt, immer, natürlich schaffe ich das. Und ich wusste noch nicht, um wen es geht. Der hat immer gesagt, Tom. Aber
also er meinte nur, du musst jemandem das Tanzen beibringen.
Ja, Choreografie.
Oder hat er das gar nicht so richtig formuliert?
Na, der hat mir schon gesagt, ich muss ein Casting machen. Und das Casting ist jetzt hier kein 0815-Casting, sondern er möchte auch U50, U60, also ältere Herrschaften haben, die aus dem Tanz kommen. Er hat gesagt, das habe ich noch nie gemacht, so ein Casting, aber kriege ich hin. Ich sage immer, kriege ich hin, weil ich es auch hinkriege. Weiß ich ganz genau. So, kriege ich hin. Und sagte, ja, aber... und ich glaube, der fand mich jetzt nicht so knaller am Anfang, hatte ich das Gefühl. Und hab ich gemerkt, ich muss hier Gas geben. Und dann sagte er, ja, Tom und der Tom. Und ich sag, Tom, weiß nicht, wen er meint. Und kam mir auch ein bisschen blöd vor, weil ich dachte, vielleicht muss ich wissen, wen er meint. Weil er schon mal mit dem gearbeitet hat tatsächlich. Das wusste ich aber alles nicht, weil ich mich manchmal gar nicht so, ich will einfach das Ding machen. Und wer das alles ist, ist ja erstmal so zweitrangig, ne?
Und ja, das stimmt.
Also in meiner Welt so. Und dann sagt er, habe ich so gesagt, ja, weil ich dann cool machen wollte, ich sagte immer, ich komm aus dem Bergischen Land. Wir sind uns ähnlicher, als du je dir vorstellen könntest. Da sagte er, woher kommst du? Ich sagte, aus dem Bergischen Land. Dann war er erstmal so, woher kommst du denn? Ich sagte, Wermelskirchen. Ist er mit dem Stuhl so ein bisschen nach hinten. So, wat? Und da hatte ich den so ein bisschen, ne? Und ich sage, du kommst aus Wuppertal. Ja. Also sie lachen ein bisschen verknallt.
Dann hatte die kleine Konnecke.
Hatten wir ein bisschen Konnecke, habe ich da aufgebaut, zum Glück. Da so auch diese Nahbarkeit und ich bin sehr bodenständig, auch wenn man das irgendwie nicht, viele Menschen glauben das nicht. Und das merke ich ja dann auch sehr früh, weil ich das oft habe, die Situationen. Und dann wird er so, okay, du hast den Job und hier ist mein So-und-so-Man, also der zweite Man von ihm, der das alles regelte, der hatte auch nur so irgendwie so eine halbe Stunde für mich und meinte so, weil dann wirst du mit Tom Hanks arbeiten und ich war so, ich konnte ja jetzt gar nichts sagen.
What?
Ja, genau. Und ich konnte jetzt Easy nicht angucken, die saß genau neben mir. Das heißt, wir haben so ein bisschen gefüßelt. So, oh mein Gott, hat er laber nicht. Tom, oh mein Gott, das ist er. H-Punkt. Oh Gott. Und ich musste aber so cool tun. Und ich so, cool. Und innerlich wollte ich einfach schreien und sagen, nein, ich habe doch jeden Film schon gesehen. Und man wächst ja mit ihm auf. Ich bin ja mit ihm aufgewachsen, wie wir alle. Ne?
Ich auch.
Viele von uns. Ne? Also, und der ist so sympathisch. Und dann denkt man natürlich auch, oh mein Gott, ich muss alles richtig machen. Und dann kam der Tag der Tage und ich war im Adlershof, hatte ich die Proben und in so einem ganz kahlen Raum. Alle denken ja immer irgendwie, ne, das ist ja alles so VIP-mäßig bei uns. Ne? Aber es war einfach so ein kahler, kalter Raum. Das war auch kein Tanzraum, also ohne Spiegel. Und er kam rein mit so einem Bodyguard. Der war ein richtig breiter Typ und guckte mich auch nicht nett an. Aber Tom war super nett. Er war so, hello, my name is Tom. Und ich so, oh, really? My name is Nikita. Und dann hatte ich einen Blackout. Also ich konnte kaum reden. Das war ganz komisch, weil ich das nicht so gewöhnt bin eigentlich. Ja, klar, nervös bin ich sehr oft. Aber das ist mir, dass ich nichts mehr weiß. War strange. Das heißt, ich habe jetzt überspielt, weil ich musste jetzt irgendwie reden mit ihm, weil ich habe überlegt, das habe ich überhaupt nochmal geübt für ihn. Ich wusste nicht mehr, was ich trainiert habe. Und das war krass, weil ich habe das nicht so. Und dann habe ich gesagt, ja, dann habe ich irgendeinen Quatsch erzählt und der hat relativ schnell gemerkt, dass ich einen Blackout habe. Und hat dann gesagt, du hast ja hier deinen Laptop stehen, kannst du den mal anmachen, kannst du auf YouTube gehen. Jetzt hatte ich aber keinen WLAN. Also sagte ich zu Easy auf Deutsch, kannst du mir schnell hier so ein, ich muss in WLAN, du musst das jetzt irgendwie connecten mit deinem Handy. Und das hat sie ganz schnell gemacht, zum Glück, weil es kam ja alles so stümperhaft sonst rüber. Und dann hat er gesagt, hier, guck mal, keine Sorge, hat er auch gesagt, deswegen habe ich gemerkt, oh mein Gott, der weiß, dass ich gerade nicht klarkomme. Weil wer sagt denn keine Sorge, der ist aus Hollywood und sagt keine Sorge. Er hilft mir jetzt gerade.
Ne? Aber es macht ihn ja nur noch sympathischer, ne? Dass er dich da dann sozusagen in die Hand genommen hat.
Der war unglaublich und hat mir dann auf YouTube, er so, ja, das letzte Mal, wo ich getanzt habe, war es mit den Blues Brothers, mit Gloria Estefan. Da bin ich ja schon wieder hinten umgekippt, weil Gloria Estefan fand ich so Knaller. Und ich denke mir so, oh Gott, jetzt geht's jetzt, oh nein. Und dann hat er mir das gezeigt, wie er mit ihr trainiert hat und mit den Blues Brothers.
Ach, wie cool. Achso, und dann ist der Knoten sozusagen bei dir geplatzt. Und
genau, hast du gesagt, weil ich hatte wirklich Zeit zum Atmen und das Video ging so 2-3 Minuten und dann wusste ich auch wieder, was ich zu tun habe. Also ich konnte mich wieder an meine Choreo erinnern, ich konnte auch mit Easy kurz Deutsch quatschen und die so, Nikita, hä, du weißt nicht mehr, was du machen sollst? Weil sie wusste auch gar nicht, was mit mir los ist. Ich konnte ja gar nichts sagen. Und dann ging es los mit dem Training und das ging auch über einen Monat, was super war, weil ich hatte ja ich musste Castings machen. Mit ganz, ganz tollen Tänzern, muss ich sagen, die schon lange aus dem Tanzen raus waren. Das war auch für mich so schön zu sehen, wie man sich jung herhalten kann mit Tanz und was für eine Haltung und wie stolz die Menschen reinkamen zum Casting. Ob sie den Job bekommen oder nicht, die haben sich so krass vorbereitet, dass ich manchmal so zu Tränen gerührt war und gesagt habe, komm, ich lasse sie jetzt weiter durchtanzen beim Casting. Und sag nicht, ja, reicht mir, sondern ich habe mir alles angeguckt. Wir waren da bis nachts. Weil die Leute auch viel zu erzählen hatten und dann hat man sich auch die Geschichten angehört von den ganzen Menschen und es war einfach sehr, sehr, sehr bewegend. Also auch das Drehen war sehr schön, weil die waren natürlich auch unglaublich aufgeregt auf dem Set mit Tom und er hat allen die Hand gegeben, wir haben so 40, 50 Leute und hat, kann man sich jetzt schon nicht mehr vorstellen bei Corona, fällt mir gerade auf, aber der hat allen Hallo gesagt, der hat mit den Leuten ein Bild gemacht und der hatte die Nerven weg. Und er ist ja auch nur ein Mensch, muss man, ne? Darf man nicht vergessen. Ganz krass, ganz toller Mensch, tolle Erfahrung.
Aber er konnte das auch.
Der konnte das. Naja, klar. Der hat auch trainiert. Manchmal, ich war auch im Friedrichstadtpalast mit ihm, weil ich habe damals, das war 2012, hatte ich eine Show im Friedrichstadtpalast, wo ich ein paar Stücke choreografieren durfte. Und ich brauchte einen schöneren Raum mal zwischendurch. Ich wollte ihm auch mal zeigen, hey, ich bin ein super Profi, ich habe auch tolle Räume, ne? Weil oft hat er wirklich in Räumen trainiert, die mir unangenehm waren, dass er da drinnen trainieren muss.
Weil die einfach so
Ja, draußen am Set und kalt. Und dann wollte ich ihm auch ein schönes Gefühl geben, dass es ein bisschen muckelig warm ist und tolle, tolle Gegebenheiten. Und der hat dann manchmal, habe ich gemerkt, hey, der ist außer Atem und ich möchte ihm einfach so ein bisschen Ruhe gönnen. Und dann hat er gesagt, no, 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 no. Wenn ich Pause machen wollte, hat er gesagt, nee. Das fand ich krass. Weil er wollte mir zeigen, dass er durchzieht und dass egal ist, wie was ich jetzt gerade denke, sondern dass er ein Profi ist und auch wenn er ein bisschen Schnappatmung hat, dass es weitergeht. Das gehört doch dazu. Fand ich krass.
Ja, super, aber genauso schätze ich ihn auch an, dass das ein Profi ist und der richtig Bock drauf hat. Aber das ist ja, glaube ich, einer der Träume, die man sich erfüllen möchte. Und der andere Traum, den du hast, du würdest ja gerne mal Bond-Girl sein, ne? Bei welchem Bond denn?
Woher weißt du das denn? Habe ich das gesagt?
Geträumt. Nee, aber du würdest gerne mal Bond-Girl sein, ne? Bei welchem von den James-Bond-Darstellern denn oder beim zukünftigen, den du dir gut vorstellen kannst?
Das ist mir wurscht, da bin ich jetzt nicht wählerisch. Es geht einfach darum, dass ich das Bond-Girl bin oder vielleicht auch die Agentin, weil jetzt tatsächlich die neue Agentin ist auch dunkelhäutig, kommt auch aus England wie ich und ich glaube, die hat jamaikanische Wurzeln auch wie ich irgendwie so. Und das fand ich richtig krass, also meine Augen waren richtig so, wow, ich weiß noch, wie Halle Berry aus dem Wasser kam. Aber sie ist
das
jetzt wirklich
auch noch.
Oder? Können wir uns alle dran erinnern. Und das durfte ich auch mal machen. So hat die Heidi mich auch mal überredet, fällt mir gerade ein. Weil ich bin jetzt nicht so eine Wassernixe, ich kann schwimmen, aber ich habe einfach so einen riesen Respekt vor dem offenen Wasser. Und da weiß ich noch, oder? So, und ja. Habe mich aber auch nie so richtig Sachen getraut, muss ich ehrlich zugeben. Und ich habe meine Mädels immer, ich briefe ja meine Mädels und sag immer, hey, es geht in die Domrep, Dominikanische Republik für mich. Wenn die irgendwas, und da kam mir schon direkt, hatte ich direkt so eine Angst in Deutschland und habe gesagt, hey, wenn es heißt, Nikita soll ins Wasser, bitte direkt abwinken, mache ich nicht. Und gesagt, alles klar, okay. Ist aber hundertprozentig, mache ich nicht. Also wirklich 10-mal gesagt, meine Mails waren gebrieft und auf einmal war alles abgedreht in meiner Welt. Und letzter Tag, morgens früh packe ich meine Koffer und gehe aus dem Hotel, und dann kriege ich einen Anruf. Ja. Und dann hieß, sagt die Heidi, wie, du gehst jetzt? Ich sage, ja, Feierabend, gell? Ist doch alles abgelaufen. Nee, wir haben noch was ganz Wichtiges. Und zwar, dass du bist ja im Team so und so und wir haben den Puppies. Und da ist ja noch was, ihr müsst schwimmen. Ich sage, wie, ich muss schwimmen? Nö, will ich nicht. Und sagt, ja, aber guck mal, sonst funktioniert das doch alles gar nicht. So, die Mädels müssen ja von euch lernen und ihr schwimmt gegeneinander, ihr springt ins Wasser und das sieht aus, immer ganz hübsch, blaues Wasser, ganz tolles Meer. Und ich sage, ja, sehe ich, ja, Domrep, wunderschön. Aber ich habe da ein bisschen Angst auch so, ne? Ich bin lange nicht mehr wann ich das gemacht habe. Vor 15 Jahren habe ich einen Körper gemacht. Naja, sehe ich aus wie so ein Wal. Das möchte ich mir auch ersparen. Ich bin ja auch so ein Ästhet. Das habe ich nicht trainiert. Ich muss ja alles vorher trainieren. Da bin ich ja schon sehr, ne? German. So,
richtig.
Und dann sagt die, ja, aber Nikita, und die hatte das so drauf, die hat mich so richtig um den Finger gewickelt. Habe mich auch nicht so getraut, so oft Nein zu sagen. Und irgendwann stand ich in meinem Bikini da. Und warum ich überhaupt ein Bikini dabei hatte, wahrscheinlich um Fotos zu machen für Instagram, ey. Und dann hatte ich mein Bikini da an und stand da wirklich mitten auf dem Wasser. Hatten die so ein Holzding. Mir kam mir vor, wie heißt das, Rocher-Werbung? So kam ich mir vor. Und musste darum,
genau.
Ja, und habe ich gesagt, kann ich trainieren, kann ich das üben? Und da alle so, gucken mich alle ganz verdutzt an. So,
wenn Ach du so, Raffaello, nicht Rocher.
Raffaello, stimmt, Raffaello meine genau. Ich, sorry. Ich esse lieber die Rocher wahrscheinlich. Raffaello, das Setting war großartig, will ich damit sagen. Aber
das heißt, es steht jetzt deinem Gastauftritt oder deiner Rolle in James Bond nichts mehr im Wege, weil du jetzt auch schwimmen kannst. Oder dich
ganz ehrlich, ich kann sogar noch ganz andere Sachen, das wirst du eh bald erfahren, weil du auch mit diesen Menschen sehr eng zusammenarbeitest. Also ich arbeite wirklich darauf hin, im Alter merke ich, meine Ängste zu überwinden, denn ich habe was ganz Krasses gemacht. Leider darf ich es jetzt irgendwie nicht erzählen, aber ich mache euch wirklich neugierig.
Ich habe das Munkeln gehört. Ey, und ich weiß.
Ja, stimmt, die Werbung ist raus ein bisschen. Die Werbung ist schon ein bisschen.
Ja, genau.
Raus,
also, wir haben uns ja getroffen, da hast du mir kurz erzählt, da sind wir uns aneinander vorbeigelaufen, Berliner Restaurant, da hast du mir das kurz erzählt.
Ja, hab ich auch schon
und
so nervös.
Ich habe das im Nachhinein auch gehört, dass du echt so eine. Okay.
Ich habe eine Challenge auf jeden Fall gemacht. Und ich habe das
Challenge
Gefühl,
mit zwei Jungs.
Ja, ich glaube, das ist alles gehört zu meinem Casting, weil ich ja schon in meinem dritten Auge mir wirklich wünsche, dass ich mal so einen internationalen Film und vielleicht bin ich auch nur Stuntgirl, vielleicht sieht man mein Gesicht auch nicht, ist auch egal. Gerne einfach
aber
so
es wird
aktiv
passieren.
Dabei
Schmeiß
sein.
Schmeiß den Boomerang raus.
Ja, diesen Boomerang ist jetzt offiziell rausgeschmissen worden. Ich glaube, du bist auch sehr stark in deiner Vision. Ich glaube, das kannst du sehr gut, tatsächlich, weil du bist auch ein sehr positiver Mensch, muss man sagen. Und ja.
Das bin ich, würde ich auch sagen. Ne? Aber ich bin da auch da. Bei mir ist es auch so, ich setze mir Dinge in den Kopf, ich rede nicht gerne drüber, aber ich sende die Kraft nach draußen ins Universum.
Ja, das merkt man voll.
Und irgendwann kommt sie zurück.
Richtig toll.
Nikita, ich würde gerne ein kleines Spielchen mit dir spielen. Und zwar das ABC-Spiel. Ich stelle dir immer eine Frage, gebe dir drei mögliche Antworten und du sagst mir, für welche du dich entscheidest und warum.
Nein, okay? Gott, ich hasse sowas. Okay, ja.
Du bist auf einem Abtanzball eingeladen oder auf der Highschool Prom. Mhm. Wen nimmst du als Tanzpartner mit? A. Peter Fox, B. Howard Donald, C. Jan Delay.
Boah, ist das fies. Jan. Ich nehme Jan mit.
Ja?
Ja, klar. Jan Delay ist mein Homie.
The best dressed man.
Ja, erstmal das und das ist mein Homie und versteht mich und wir lachen sehr gern zusammen und wenn wir die Möglichkeit mal haben abzuhängen, dann hängen wir richtig ab.
Ja, das ist cool. Dafür ist ja so ein Abtanzball auch geil. Ich habe letztens meine meine Fotos durchwühlt und habe ein Foto von meiner Prom gefunden, als ich auf der Highschool war in Amerika. Ey, so geil.
Ich habe letztens auch ein Bild gesehen von dir mit Will Smith, wie du aussiehst da, ne? Du wirkst auch so amerikanisch da.
Ja, da wirklich echt amerikanisch. Total, aber es war Wahnsinn, süß. Wie lange das schön ist. Aber es war so geil. Nee, und ich weiß noch, dass mein Kumpel, mit dem ich auf der Prom war, das war so völlig absurd, da habe ich mich aus so einem Fish out of water, ne?
He's from Germany. He's from Germany. Let's talk to him. Oh my goodness.
Oh my goodness.
Nee, mein Freund John hat den Snake Dance gemacht. Er hatte mir immer erzählt, wie man das macht. Und zwar, wenn du dich so auf den Boden schmeißt und wie so eine Schlange.
Wie eine Welle.
Weißt du, so
eine Welle. So delfinmäßig.
So geil. Ich finde delfinmäßig. Ja. Ich habe es auch versucht. Ich kam nicht richtig vom Fleck.
Ich auch nicht. Geil. Ich versuche es auch immer wieder. Es tut so weh. Ja, ich übe es immer wieder, aber ich habe die Technik leider nicht. Also wer das sehr, sehr gut kann, ist Bürger Lars Dietrich. Der hat mich zum Weinen gebracht bei Gatto Dance Kids. Also ich war wirklich, ich konnte nicht mehr richtig atmen.
Dann musst
du gucken, wenn er das macht. Das macht er immer. Das ist sein Move. Der kommt richtig weit von dem Boden weg. Einen halben Meter, locker. Ach, sorry, aber der Typ, der schwebt. Ja.
Aber ist auch ein geiler Typ.
Ist er.
Nächste Frage. Ja. Du machst 3 Wochen Urlaub auf einer einsamen Insel. Wen nimmst du mit? Oh. Lena Meyer-Landrut, Julian Bam oder Markus Lanz?
Lena, klar. Hallo? Habe ich eine Bindung zu... Ja klar, habe ich eine Bindung zu... wir haben den gleichen Swag, also wir verstehen uns. Ich durfte schon mal für sie arbeiten, heißt, ich habe sie auch kennengelernt. Wir waren auch auf Tour, ist schon lange her, 2011 rum, ja. Und ist einfach eine ganz herzliche, echte Frau. Ja.
Super, ihr würdet euch da eine schöne Zeit auf der einen Seite
machen. Ja, wir würden uns in Ruhe lassen, aber wir würden auch Party machen. Beides. Das braucht man ja.
Das ist cool. Wem würdest du gerne mal das Tanzen beibringen? A. Angela Merkel, B. Idris Elba oder C. Antonio Rüdiger?
Der Hase ging meine Stimme gleich hoch bei den Idris Elba. Ach, der ist ja sowas von Zucker, ne? Ja, den.
Auch ein geiler Typ.
Mensch, den ich der kennengelernt. Ist authentisch. Hast du?
Ja, der ist ein geiler Typ. Ich habe den kennengelernt bei einer Premiere und wir haben relativ viel geschnackt und dann war der auf der Aftershow-Party. Und was ich so geil fand, das war, die Aftershow-Party war in der südafrikanischen Botschaft.
Nee.
Ja, und das war alles so ein bisschen steif, ne? Und dann kam er rein.
Steif?
Ja, genau. Und dann meinte er so, Alter, was ist denn hier los? Und ich so, ja, was soll ich sagen? Wir sind hier in der Botschaft. Ich gehe jetzt mal an die Turntables, weil der ist ja auch DJ, ne?
Und ist dann die Turntables. Und der hat ja auch einen Song, Bouncy.
Ja, genau. Und ist dann, ey, und was für ein geiler Typ. Und vor allen Dingen, der ist auch vom selben Kaliber wie du, ne? Der hat ja
gesagt... Hab ich auch das Gefühl. Der sollte doch 007 machen und das war irgendwie nichts für die ganzen Produzenten.
Ja, ich glaube, der ist leider schon einen Ticken zu alt.
Ach, ne? Quatsch.
Ich glaube, ja, nee, finde ich ja auch nicht. Aber die denken ja in Franchise. Ne? Die sagen jetzt, der ist auch...
Die ganzen Frauen werden... Guck mal, wer geht in die Filme? Wer hat was zu sagen? Wer gibt da Geld aus? Wir Frauen. Wir Frauen geben das Geld aus. Wir sind die Fans. Wir sind die schreien. Und der Idris, der wurde von uns entdeckt. Von uns Frauen.
Entschuldigung, okay, habe ich gesagt. Das... Nein, also was ich sagen wollte ist, ein geiler Typ und vor allen Dingen, der hat ja auch für so eine Amazon-Serie, hat er MMA kämpfen gelernt, glaube ich.
Für welche Amazon?
Und ist dann ja auch am Ende in so einen Fight reingegangen. Ja, der macht so geil. Der hat Bücher geschrieben, der hat so geile Interviews gegeben. Es ist ein so unfassbar
talentierter Sohn. Ja, ich liebe auch wirklich, meine Lieblingsfilme sind The Wire. Finde ich ja super, weil der ist ja auch Ghana irgendwie, ne? Also, Sierra Leone, Ghana. Und dann also The Wire, Luther, die Serie. Und The Harder You Fall, They Fall, das will ich jetzt gucken.
Yeah.
das kommt, ist ja, ja auf, ein Cowboy-Film. Da freue ich mich jetzt drauf. Dann gucke ich mir an, weil ja, man weiß ja auch nicht, dass die ersten Cowboys schwarz waren. Tatsächlich ist es so.
Siehste? Mhm. Ja, aber das ist ja das Schöne, wenn es jetzt endlich mal alles zutage kommt.
Ja.
Du bekommst eine Privatvorstellung vom Joker im Kino geschenkt. Das ganze Kino nur für dich und eine weitere Person. Wen nimmst du mit? Zazie Beetz, Tom Hanks oder Yvonne Katterfeld?
Ich weiß gar nicht, wer der Erste ist, der Zazie Beetz. Wer ist das denn?
Zazie Beetz ist die Love Interest aus Joker.
Seine Nachbarin. Ich bin so schlecht mit Namen. Ja, genau, ich liebe
sie. Sie ist ganz toll. Übrigens auch deutsche Wurzeln. Die habe ich auch getroffen, spricht Deutsch. Stimmt. Ganz tolle Frau.
Doch, ich bin schlecht mit Namen manchmal. Ich finde ja The Joker, Knaller, krasser Film. Wirklich krass. Wie nehme ich da mit? Was haben wir? Wer war die Deutsche?
Zazie Beetz, Tom Hanks oder Yvonne Katterfeld?
Auf jeden Fall Yvonne. Ach krass, ich bin so deutsch, ne? Ja, weil es sind auch Leute, mit denen ich gearbeitet habe und die ich irgendwie schätze, so als Mensch. Die Yvonne ist ja so, weiß ich auch nicht, so herzlich. Das ist einfach so eine tolle Person, auf jeden Fall. Weil ich würde gerne mehr, ich würde sie mehr kennenlernen gerne. Also die ist so.
Also das heißt, ein schöner, gemütlicher Kinoabend.
Absolut.
Also, aber vorher hast du dich ja für Idris Elba entschieden. Also ja, so deutsch stimmt. Bist du da gar nicht
gewesen. Der ist so lecker. Also da kann ich nicht weggucken. Der
lecker Schmecker, so ja, das glaube ich. Und ist so das ist auch ein Tier, ne?
Ist ein der Tier. Und der hat so viel geschafft. Der hat, ja, der ist einfach, der ist einfach so sehr bodenständig, wirkt er auch. Man hat nicht so eine Angst, den kennenzulernen. Aus eigenem
Willen
hat er viel geschafft.
Nee, weil der sich einfach Ziele setzt und einfach gemerkt hat, ich kriege sie nur, wenn ich selber was da rein butter. Ja. Genauso wie du. Du hast Ziele, aber du arbeitest hart dafür.
Ja, ja.
Nikita, es war mir ein Fest, endlich mal mit dir zu sprechen. Also es war einfach total cool. Und ich freue mich auf das nächste Mal, wenn wir uns herzen können und ich deine Lache sehe. Und bleib so, wie du bist. Kämpf da weiter für all die Sachen, die du machst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir, dass deine Träume und Ziele in Erfüllung gehen. Und wenn, eine Sache musst du mir versprechen, wenn du dann das Bond-Girl wirst, ne? Und die macht eine Premiere in Deutschland.
Ja.
Egal, wie alt ich dann schon bin, dann möchte ich die gerne moderieren, okay?
Super cool, finde ich gut, weil das vergesse ich nicht. Und ja, eine Frau, ein Wort.
Eine Frau, ein Wort, sehr gut. Letzte Frage. Welcher Filmtitel passt aktuell perfekt zu deinem Leben?
Da muss ich ja wirklich, ich bin ehrlich, also auf jeden Fall, was zu mir wirklich passt und genau deswegen ist das mit dem Buch so gekommen, wie es gekommen ist, weil ich ja von meinem Leben berichte und andere Leute motivieren will, es wirklich, schaff das Unmögliche und hör nie auf zu träumen, ja. Lebe deinen Traum und schaff das Unmögliche.
Sehr schön. Doch, inspirierend und schön. Ja, Nikita, pass auf dich auf und bleib gesund.
Du auch, alles Liebe und hat mir großen Spaß gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich sowas machen durfte, tatsächlich. So cool.
Echt?
Mit den Themen, ja, mit Filmen und so. Ich habe das noch nie gemacht.
Ach, super.
Weil ich oft Namen vergesse in Filmen und dann denke ich mal, oh, man muss da so alles kennen und den Regisseur. Und dann habe ich immer Angst, dann.
Nein, überhaupt was nicht. Aber, zu machen. Aber ich hoffe, das war jetzt überhaupt nicht. Das war doch nicht schlimm, oder?
Nee, überhaupt nicht. Aber wir haben ja auch echt viel von mir gequatscht.
Ja, aber darum geht's ja. Das geht ja nicht nur um Filme, sondern es geht ja vor allen Dingen auch um die Person, mit der ich quatsche. Und ja, das echt cool. Ist ja das Schöne immer dran.
Das war sehr authentisch, sehr cool, sehr nahbar.
Also, meine Liebe, dann auf bald auf den Bühnen dieser Welt oder mal so.
Auf baldi.
Bleib gesund.
Auf jeden. Ciao.
Tschüss, Nikita. Tschüss.
Ciao. Dankeschön.